Heute ist Donnerstag, der 16. Oktober 2025. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo alle zusammen. Hallo Michael.
Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Haben Sie schon unsere Rooms besucht? Jeder, der ein Abonnement für News in Slow German hat, kann in unseren Rooms in lockeren Gesprächen mit anderen seine Deutschkenntnisse üben. Einfach den Button für Rooms auf unserer Website oder in der App klicken. Probieren Sie dieses neue Feature auf jeden Fall aus.
Ja, es macht Spaß, ist unkompliziert und wird Ihnen sicher gefallen. Es hat nichts mit typischem Sprachunterricht zu tun. Es sind lockere Gespräche über alle möglichen Themen. Sie können auch selbst einen Room zu einem Thema starten, über das Sie gerne mit anderen sprechen möchten. Ich hoffe, wir sehen uns dort bald.
Wie immer ist der erste Teil des Programms aktuellen Ereignissen gewidmet. Wir beginnen mit einer wichtigen Entwicklung im Nahen Osten. Am Montag unterzeichneten internationale Spitzenpolitiker während eines Gipfeltreffens in Ägypten die erste Phase des Waffenstillstandsabkommens für den Gazastreifen, nachdem israelische Geiseln und palästinensische Gefangene freigelassen worden waren. Es gibt definitiv Grund zum Feiern. Aber Experten warnen auch vor bevorstehenden Problemen. Anschließend sprechen wir über die Bekanntgabe des Friedensnobelpreises. Die diesjährige Preisträgerin ist Maria Corina Machado, eine prominente Führerin der venezolanischen Opposition gegen die Regierungen von Hugo Chavez und Nicolas Maduro. Bei der Entgegennahme der Auszeichnung widmete Machado den Preis zum Teil US-Präsident Donald Trump. Wir werden darüber diskutieren, ob diese Widmung angemessen war. In unserem Segment zu Wissenschaft und Technologie sprechen wir über den Global Innovation Index, der gerade von der Weltorganisation für geistiges Eigentum veröffentlicht wurde. Eine der wichtigsten Schlagzeilen des Berichts ist, dass China Deutschland in der Top-10-Liste der Innovationsführer abgelöst hat. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit einer Diskussion über den Literaturnobelpreis. In diesem Jahr ging der Preis an den ungarischen Schriftsteller László Krasznahorkai.
Jana, ich finde es immer spannend zu erfahren, wer den Nobelpreis erhält. Dieses Jahr ist da keine Ausnahme.
Welche Preiskategorie hat dich denn dieses Jahr am meisten interessiert?
Das ist schwer zu sagen. Vielleicht der Literaturnobelpreis?
Was ist mit dem Friedensnobelpreis?
Der natürlich auch. Allerdings wurde er dieses Jahr durch politische Umstände, aggressive Kampagnen und letztendlich die Widmung des Preises an jemand anderen getrübt.
Okay, ich freue mich auf eine interessante Diskussion zu diesem Thema später im Programm. Aber jetzt erzähl uns doch bitte, worüber wir heute im zweiten Teil sprechen werden.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf Two-Way Prepositions. Wir sprechen über Expats, Menschen, die ihr Land verlassen haben, um in Deutschland zu leben. Einige von ihnen haben Deutsch gelernt. Anderen fällt dies schwer, da sie, insbesondere in großen Städten, wenig Gelegenheit haben, ihr Deutsch zu üben, da Gespräche oft auf Englisch stattfinden. Die Redewendung dieser Woche ist einen Stein im Brett haben. Wolf Biermann ist eine der Persönlichkeiten, die bei uns einen Stein im Brett haben. Er kämpfte für eine bessere, freiere und menschlichere DDR und sagte sich später ganz vom Kommunismus los.
Interessante Themen. Na dann, los geht's.
Waffenstillstand im Nahen Osten. Experten warnen jedoch vor Herausforderungen.
Am Montag, nach der Freilassung israelischer Geiseln und palästinensischer Gefangener, leitete US-Präsident Donald Trump gemeinsam mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi einen Nahost-Friedensgipfel in Sharm el-Sheikh, Ägypten. Im Mittelpunkt des Gipfels stand die offizielle Zeremonie zur Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens, bei dessen Aushandlung Donald Trump eine entscheidende Rolle gespielt hatte. Politikexperten unterstreichen die historische Bedeutung des Waffenstillstandsabkommens, weisen jedoch auch darauf hin, dass noch viel Arbeit zu tun bleibt. Sie verweisen auf mehrere Aspekte von Trumps 20-Punkte-Plan für Gaza, deren Umsetzung sich als schwieriger erweisen könnte als die Freilassung der Geiseln und die Einstellung der Feindseligkeiten. Die Entwaffnung der Hamas und die Entmilitarisierung des Gazastreifens sind wichtige Voraussetzungen für den Abzug der israelischen Streitkräfte. Weitere Herausforderungen sind die Einrichtung einer internationalen Sicherheitstruppe, der Wiederaufbau von Gaza und die Schaffung eines technokratischen palästinensischen Regierungsausschusses, der unter internationaler Aufsicht die Verwaltung übernimmt.
Ich verstehe schon, dass es noch Herausforderungen geben wird, aber ich denke trotzdem, dass der Waffenstillstand und der Austausch von Geiseln und Gefangenen ein großer Fortschritt sind. Findest du nicht auch?
Ja, ich denke auch, dass das von historischer Bedeutung ist. Aber ich habe Angst, dass wir zu früh feiern. Die Hamas dazu zu bringen, ihre Waffen abzugeben, ist echt schwer. Das ist nicht nur eine administrative Sache. Es geht darum, ihre ganze Ideologie zu zerschlagen.
Aber die Hamas muss verstehen, dass Entwaffnung für den Frieden essentiell ist.
Entwaffnung könnte zu internen Konflikten innerhalb der Gruppe führen. Und wenn sich militante Hamas-Anhänger zu Provokationen entschließen, dann gerät die Situation außer Kontrolle.
Das ist ein berechtigter Einwand, aber der Status quo ist nicht gut genug. Wenn Sie sehen, dass Frieden echte Verbesserungen bringt, überdenken Sie vielleicht Ihre Haltung.
Stimmt, aber bleibt genug Zeit, um echte Verbesserungen zu sehen? Die Mitglieder der Koalition von Ministerpräsident Netanyahu scheinen ziemlich unnachgiebig zu sein und fordern, dass die Hamas als Erster die Waffen abgeben muss.
Wir stecken also fest. Ich wünschte, es gäbe mehr Grund zum Optimismus.
Verstehe mich nicht falsch. An diesem Prozess sind wichtige internationale Akteure beteiligt. Wenn sie das tun, was von ihnen erwartet wird, ist es durchaus möglich, an ein optimistisches Szenario zu glauben. Wir müssen uns aber darauf einstellen, dass es nicht so einfach sein wird, wie viele hoffen.
Friedensnobelpreis 2025 für die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado.
Am 10. Oktober wurde Maria Corina Machado für ihr unermüdliches Engagement für Demokratie und Menschenrechte in Venezuela und für die Anführung eines friedlichen Widerstands gegen die autoritäre Herrschaft von Nicolas Maduro mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Bei der Entgegennahme des Preises widmete Machado diese Ehrung zum Teil US-Präsident Donald Trump. Nach dem historischen Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas, bei dessen Vermittlung Trump eine wichtige Rolle spielte, lässt sich die Bedeutung seiner diplomatischen Bemühungen kaum bestreiten. Machados Widmung stieß jedoch schnell auf Kritik. Kritiker sagen, dass die Widmung im Widerspruch zu den demokratischen Prinzipien steht, für die das Nobelkomitee Machado ausgezeichnet hat. Sie weisen auf den grundlegenden Konflikt zwischen Machados erklärter Mission und Trumps Handlungen und Rhetoriken, die weiterhin als antidemokratisch angesehen werden.
Also, ich sehe das auch so. Die Auszeichnung, Trump zu widmen, widerspricht den demokratischen Prinzipien, für die sie den Friedensnobelpreis erhalten hat.
Ich verstehe dieses Argument, aber manchmal sind unkonventionelle Allianzen notwendig, um eine größere Wirkung zu erzielen.
Ob große Wirkung oder nicht, sich mit jemandem zu verbünden, dessen Rhetorik demokratische Normen untergräbt, scheint mir nicht klug zu sein. Ich finde es einfach widersprüchlich, jemanden zu feiern, der Autokraten offen bewundert, während man sich selbst gleichzeitig für die Demokratie stark macht.
Manchmal kann es einen Dialog anstoßen, wenn man Aufmerksamkeit auf ein Thema lenkt. Selbst wenn man sich dazu umstrittener Persönlichkeiten bedient.
Aber hier geht es nicht um einen Dialog. Hier geht es darum, bei Trump nicht in Ungnade zu fallen.
Und das ist auch durchaus eine berechtigte Sorge für Machado. Wenn man Maduro zum Gegner hat, braucht man alle Hilfe, die man kriegen kann.
China löst Deutschland in den Top 10 des Global Innovation Index ab.
Im September veröffentlichte die Weltorganisation für geistiges Eigentum ihren Global Innovation Index. Darin werden 139 Wirtschaftsländer anhand von 78 Indikatoren wie Ausgaben für Forschung und Anzahl von Patenten bewertet. Der Index zeigt einen Anstieg der Innovationsgelder um 7,7%. Dies konzentriert sich jedoch hauptsächlich auf den Bereich der künstlichen Intelligenz in den USA. 2025 wird Deutschland, historisch gesehen, ein Innovationsführer nicht mehr unter den 10 innovativsten Ländern vertreten sein. Zwar leistet Deutschland mit über 16.700 Patenten weiterhin einen wichtigen Beitrag zum technologischen Fortschritt, wurde nun aber von China überholt. Der Aufstieg Chinas in der Rangliste ist bemerkenswert, da das Land die Innovationserwartungen für Länder mit einem ähnlichen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf weit übertrifft. Chinas staatlich gelenktes Innovationsmodell fördert rasante technologische Fortschritte, steht jedoch in der Kritik, Ressourcen ineffizient zu verteilen und das Wirtschaftswachstum zu verlangsamen. Dieses Modell hat viele erstklassige Technologieunternehmen hervorgebracht. Manche Experten halten den staatlich gelenkten Innovationsansatz jedoch aufgrund seiner geringen Investitionsrendite für nicht nachhaltig.
Chinas Aufstieg in der Innovationsrangliste ist wirklich faszinierend. Aber Deutschland abzulösen, wo der Buchdruck, das Auto und das Röntgenverfahren erfunden wurden? Unvorstellbar.
Naja, China hat eine viel größere Wirtschaftskraft. Das Land kann mehr Ingenieure ausbilden, die Forschungsausgaben erhöhen und mehr Universitäten unterstützen. Ich finde auch, dass die Geschwindigkeit beeindruckend ist. Aber ich bin skeptisch, was das staatlich gelenkte Innovationsmodell angeht. Es scheint, als würden sie Ressourcen in dieses Modell pumpen, ohne dass ein klarer Marktbedarf besteht. Das führt oft zu einer Fehlleitung von Mitteln.
Aber liegt das nicht in der Natur von Innovationen? Manchmal muss man eben viel investieren, um herauszufinden, was funktioniert. China kann eine beeindruckende Liste von Unternehmen vorweisen, die dank staatlicher Unterstützung beachtliche Fortschritte gemacht haben.
Wenn all diese Investitionen nicht von Marktmechanismen gesteuert werden, könnte das zu einer Blase führen. Was passiert mit diesen Unternehmen, wenn die Finanzierung versiegt?
Das werden wir sehen. Bis jetzt ist es der Regierung gelungen, bahnbrechende Technologien effektiv zu identifizieren und zu fördern. In Bereichen wie Biotechnologie und Quantentechnologie hat China bereits große Fortschritte erzielt.
Kann sein, aber es ist trotzdem riskant. Die Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung könnte echte Innovationen aus privaten Investitionen bremsen. Die kreative Zerstörung, die den Fortschritt vorantreibt, braucht oft einen wettbewerbsorientierten Markt, nicht nur staatliche Anreize.
Literaturnobelpreis für den ungarischen Schriftsteller László Krasznahorkai.
Am vergangenen Donnerstag wurde der ungarische Schriftsteller László Krasznahorkai, der für seine dystopischen Themen und seine komplexe Prosa bekannt ist, mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Die schwedische Akademie würdigte seine Arbeiten als fesselndes und visionäres Werk, das inmitten apokalyptischer Schrecken die Macht der Kunst bekräftigt. Laszlo Krasznahorkais Werke zeichnen sich durch lange Sätze und schwarzen Humor aus. Sein neuestes Buch, Herrscht 07769, besteht aus einem einzigen Satz, der sich über 400 Seiten hinzieht. Das Buch behandelt Themen wie Neofaschismus und drohende Zerstörung aus der Perspektive eines Graffiti-Entferners in Deutschland. Krasznahorkai wuchs in einer ungarischen Kleinstadt auf. Erst später in seiner Jugend hat er von den jüdischen Wurzeln seiner Familie erfahren. Als Schriftsteller wurde er wegen seiner antikommunistischen Ansichten zensiert. Sein Debütroman Satan Tango aus dem Jahr 1985 war in Ungarn wegen der Darstellung des Lebens in einer zerfallenden Gesellschaft sehr populär. Der Nobelpreis ist eine bedeutende Anerkennung seiner einzigartigen literarischen Verdienste und seines Einflusses auf die zeitgenössische Literatur.
Uff, ein einziger Satz auf 400 Seiten? Vielleicht hat es deshalb so lange gedauert, bis Laszlo Krasznahorkai den Literaturnobelpreis erhalten hat.
Ehrlich gesagt finde ich, dass es höchste Zeit war, dass seine Brillanz endlich die Anerkennung bekommt, die sie verdient.
Aber sein Stil ist so komplex. Definitiv nicht jedermanns Sache.
Aber muss Literatur nicht auch Grenzen überschreiten? Laszlo Krasznahorkai wollte nicht einfach nur der nächste Kafka oder Faulkner sein. Also hat er seinen eigenen Stil entwickelt.
Ein Stil nur um des Stils willen?
Oh, das klingt jetzt aber etwas hart, Michael. Gerade seine Komplexität macht ihn so brillant. Er hat das bemerkenswerte Talent, enormen philosophischen Tiefgang in komplexe Erzählungen hineinzubringen.
Na gut.
Stellst du die Entscheidung der Schwedischen Akademie etwa in Frage?
Oh, ganz und gar nicht. Ich persönlich finde es beeindruckend, wie seine Werke die Essenz des Menschseins so gut einfangen. Das schaffen nur wenige. Ich finde, der Literaturnobelpreis sollte an Autoren verliehen werden, die Leser zum Nachdenken anregen. Two-way prepositions. Wechselpräpositionen. Expats in Deutschland.
Menschen, die in einem Land leben, ohne die fremde Staatsbürgerschaft anzunehmen, werden als sogenannte Expats bezeichnet. Obwohl der Begriff aus dem Englischen stammt, hat er sich auch in Deutschland durchgesetzt. Wenn jemand hierzulande über Expats spricht, meint er meistens Menschen aus englischsprachigen Ländern, die teilweise schon seit vielen Jahren in Deutschland leben.
Ich weiß, dass es in großen Städten wie Berlin, Hamburg oder Köln viele Expats gibt, die sich auch untereinander kennen und sich treffen.
Bist du mal mit einem Expat ins Gespräch gekommen?
Ja, zufällig auf der Straße vor einem Café in Berlin. Er hat sich einfach neben mich gesetzt und ein Gespräch angefangen.
Hat er Deutsch oder Englisch geredet?
Er hat angefangen, Deutsch zu sprechen. Aber ich habe schnell bemerkt, dass sein Deutsch nicht besonders gut war und habe ihm immer auf Englisch geantwortet. Irgendwann haben wir dann nur noch Englisch geredet.
Ich glaube, damit hast du ihm keinen Gefallen getan.
Wieso? Ich wollte doch nur höflich sein und ihm unter die Arme greifen. Außerdem wollte ich zeigen, dass ich mich auch gut auf Englisch ausdrücken kann.
Das ist typisch für viele Deutsche. Ich denke, der Mann wollte üben, Deutsch zu sprechen, indem er mit dir ein Gespräch über Gott und die Welt angefangen hat.
Du meinst, ich hätte lieber Deutsch mit ihm reden und ihn ermutigen sollen, weiter zu üben?
Genau. Viele Expats verzweifeln, wenn sie in deutsche Großstädte ziehen, weil nur noch Englisch gesprochen wird, sobald sie sich an einem Gespräch beteiligen.
Eigentlich kommt ihnen das doch zugute. So müssen sie sich nicht die Mühe machen, neben ihren ganzen anderen Tätigkeiten auch noch eine neue Sprache zu lernen.
Auf einige trifft das sicher zu. Aber andere sind vielleicht bewusst in ein anderes Land gezogen, um dort die Sprache zu lernen.
Also ich kenne auch Expats, die mittlerweile seit vielen Jahren in Deutschland leben, aber immer noch kein Deutsch sprechen. Für sie ist es bequem und sie kommen ja anscheinend auch gut über die Runden.
Klar, unter allen Expats gibt es immer auch solche Beispiele. Obwohl man nicht weiß, ob sie faul sind, beziehungsweise einfach kein Interesse haben oder ob sie Angst haben, Fehler zu machen und deshalb aufs Deutsch sprechen verzichten.
Nächstes Mal, wenn mich jemand einfach so anspricht, werde ich ihn ermutigen, Deutsch zu sprechen. Und wenn er ein Wort nicht kennt, es dann einfach in der Muttersprache zu sagen. Übung macht den Meister. Einen Stein im Brett haben. To have a soft spot for someone. Wolf Biermann. Immer non-konform. Für unser heutiges Thema habe ich mir Wolf Biermann ausgesucht. Der Mann ist ein begnadeter Liedermacher und Lyriker. Sein Gedichtband Die Drahthafe zählt zu den bedeutendsten Werken der Nachkriegszeit und auch zu den erfolgreichsten. Aber hauptsächlich ist er natürlich aufgrund seiner Persönlichkeit bekannt.
Ja, genau. Er ist immer unbequem gewesen, hat immer seine eigene Meinung vertreten, hat nie ein Blatt vor den Mund genommen und wurde dadurch zum bedeutendsten Widerständler gegen die DDR und später im Leben gegen den Kommunismus selbst.
Ja, dafür hat er bei mir einen Stein im Brett. Aber mal der Reihe nach. Biermanns Vater war Jude und wurde 1943 in Auschwitz ermordet. Da war Biermann 6 Jahre alt. Im selben Jahr wurde das Wohnhaus in Hamburg, in dem seine Familie lebte, bei Luftangriffen zerstört. Die Mutter rettete sich und ihn durch einen gewagten Sprung in den Nordkanal.
All das in einem so jungen Alter erlebt zu haben, muss ihn wirklich geprägt haben.
Das ist anzunehmen. Nicht zuletzt wegen der Ermordung des Vaters, der Kommunist war, hatte die DDR bei ihm einen Stein im Brett. 1953 entschied er sich mit dem Segen der Mutter, als überzeugter Kommunist allein in die DDR umzusiedeln. Er war 16.
Mensch, mit 16 durfte ich nicht mal alleine auf Partys gehen.
Die Ernüchterung hat auch nicht lange auf sich warten lassen. Es ist das eine, in der Bundesrepublik rotzfrech zu sein. In der DDR trieben sie dir das mit allen Mitteln aus. Sein erstes Studium der politischen Ökonomie brach er ab. Das zweite Studium der Philosophie brachte er zwar zu Ende, aber ein Diplom wurde ihm nicht ausgehändigt.
Wie gut, dass er sich bereits als Künstler einen Namen gemacht hatte. Aber es gab ein Berufs- und Auftrittsverbot nach dem anderen. Die Konflikte mit dem repressiven System der DDR nahmen zu.
Die Mutter soll 1963 sogar ein Briefchen an die damalige DDR-Bildungsministerin Margot Feist, später Margot Honecker, verfasst haben. Sie hatte bei Margot einen Stein im Brett. Denn diese hatte im Krieg als Kind einige Zeit bei Biermanns Oma gelebt. Margot solle aufpassen, dass ihr Junge nicht auf kapitalistische Abwege kommt.
Gibt's ja nicht.
Es hat auch nichts gebracht. 1964 kam er als Gastspieler zum ersten Mal zurück in die Bundesrepublik. Da war er schon als Dissident bekannt. 1965 veröffentlichte er in der Bundesrepublik das DDR-kritische Deutschland, ein Wintermärchen. Damit war die Sache für ihn im Osten gelaufen, glaube ich.
Es war klar. Biermann trat für die Demokratisierung und Entstalinisierung der DDR ein. Er erhielt dann in der DDR von 1965 bis 1976 absolutes Auftrittsverbot.
Aber dadurch kommt jemand wie Biermann ja erst richtig in Fahrt.
Genau. Und da er nicht freiwillig ging, haben sie ihn 1976 einfach ausgebürgert.
Ja, das ging um die Welt. Viele sehen das als den Anfang vom Ende der DDR. Plötzlich waren seine Lieder auch in der DDR bekannt. Und wie?
Und die Heuchelei der DDR war völlig offengelegt. Die Protestszene in der DDR wagte sich an die Öffentlichkeit. Zunächst mit etwa 100 Schriftstellern, bei denen Biermann einen Stein im Brett hatte.
Nach der Wende konnte Biermann dann in den Stasi-Dokumenten einsehen, dass er von an die 100 informellen Mitarbeitern bespitzelt und von der Stasi bis ins Schlafzimmer abgehört worden war.
Naja, heute ist Biermann ein eher konservativer Vater von 10 Kindern, aber immer noch nonkonform. Ja, Michael, da war heute wieder viel dabei. Ich werde jetzt mal sagen, dass das Thema, sich um den Frieden zu bemühen, irgendwie ja doch im Vordergrund steht. Und da fand ich jetzt auch das letzte Thema nochmal sehr schön, dass Musik auch seinen Beitrag leisten kann. Und ich hoffe einfach, dass wir demnächst auch mal wieder sowas erleben können.
Ja, sehr interessante Lebensgeschichte von unserem Wolf Biermann. Das war die Episode 484, die wir abgedreht haben heute. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit tollen Themen. Und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche und sage bis dahin tschüss.
Bis dann.